Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Die Kongregation der Ursulinen vom Herzen Jesu in Agony, die auch bekannt als Grauen Ursulinen sind, widmen sich vor allem der christlichen Erziehung und Armenfürsorge. Wer die Gründerin dieses Ordens, die heilige Julia Ledochowska, gewesen ist, das erfahren wir heute im Gespräch mit Schwester Kinga Schmidt in Polen. Und nun freue ich mich auf die Ausführungen von Schwester Kinga Schmidt. Übrigens ist die heilige Julia Ledochowska die Schwester der seligen Theresia Ledochowska, die Gründerin der St. Klaverschwestern, die in Zug sind. Und eventuell kennen einige Zuhörerinnen und Zuhörer die St. Klaverschwestern bereits, weil sie ebenfalls Interviews und Beiträge bei Radio Gloria gemacht haben. Nun begrüße ich Sie, Schwester Kinga Schmidt, bei Radio Gloria ganz herzlich. Schwester Kinga, können Sie ein Porträt über das Leben und Wirken von der heiligen Julia machen?
Ja, die heilige Julia, die eigentlich als Ordensnamen die Ursula ist, die heilige Ursula Duchowska, sie wurde am 17. April 1865 in Losdorf bei St. Pölten in Niederösterreich geboren. Und ihr Taufname ist Julia Maria und so kennen Sie sie wahrscheinlich eher als Mutter Ursula. Sie war das zweite von sieben Kindern von Gräfin Josephine oder Josepha, von Salis Zizes und von Graf Antoni Ledochowski. Am Anfang ein paar Worte über die Familie. Julia hatte eine behütete Kindheit. Sie war das Lieblingskind ihres Vaters vor allem, wegen ihrer fröhlichen, aufgeschlossenen und liebenswürdigen Art. Über die Eltern ein paar Worte. Die Mutter entstammte, das werden Sie auch sicher wissen, einer der Schweizer Adelsfamilie Salis Zizes aus Graubünden. Ihr Vater Rudolf von Salis Zizes war Offizier in der österreichischen Armee und so wurde Josepha eben in Kalksburg bei Wien geboren. Sie war eine fromme und andächtige Person und vermittelte den Kindern eine tiefe Liebe zur Gottesmutter Maria und auch die Ehrfurcht vor dem Willen Gottes. Und solche Worte wie Fiat oder wie Gott will hörten die Kinder sehr oft aus ihrem Mund und das war auch für Julia später als Mutter Ursula sehr wichtig. Der Vater stammte aus der alten polnischen Adelsfamilie Ledochowski, deren Mitglieder oft in der Verwaltung des polnischen Staates tätig waren oder auch in der Armee. Und wie kamen die Ledochowskis nach Österreich? Das war so, dass der ursprüngliche Besitz der Familie in Ostpolen, das ist die heutige Ukraine, war. Und Ende des 18. Jahrhunderts fiel dieses Gebiet durch die Teilung in Polens an Russland. Und damit verschlechterten sich für die Ledochowskis die Lebensbedingungen, auch die Religion war nicht mehr so einfach auszuüben. Und so verließen sie eben ihren Besitz und gingen in das österreichische Teilungsgebiet von Polen. Und so kamen sie eben dann auch nach Wien oder in die Umgebung von Wien. Antoni erzog seine Kinder zu einer sehr großen Liebe zum polnischen Vaterland, trotzdem sie eben ja nicht in Polen lebten. Er brachte ihnen die polnische Sprache, die Geschichte, die Kultur, die Literatur bei. Und das war für die Julia, später Mutter Ursula, die Quelle ihres großen Patriotismus auch und ihres Nationalbewusstseins als Polin. Von den Geschwistern, den zahlreichen Geschwistern, sollte man mindestens drei erwähnen, die eine große Bedeutung in der Geschichte und in der Kirchengeschichte hatten. Das war, wie gesagt, schon die ältere Schwester Maria Theresia, die Gründerin der Klaverianerinnen, ja, und sie war auch dann für ihr Engagement für Afrika und die Befreiung der Sklaven und für die Missionierung von Afrika als Mutter Afrikas bekannt. Dann ist der jüngere Bruder, der Wojciech oder auf Wladimir auf Deutsch, er wurde General des Jesuitenordens und der nächstjüngere Bruder war der Ignaz. Er wurde General der polnischen Armee und er starb im Konzentrationslager Dora-Nordhausen. Zurück zur Vita. 1874 zog die Familie von Losdorf nach St. Pölten um. Dort besuchte Julia die Schule der englischen Fräulein und erhielt dort eine humanistische Ausbildung, so wie das damals für Mädchen aus höheren Kreisen üblich war. Also es war kein Gymnasium, es gab damals noch keine Gymnasien für Mädchen. 1883 ging der lang ersehnte Plan von Julias Vater in Erfüllung, und zwar sich mit der Familie auf polnischem Gebiet anzusiedeln. Das war damals der Nordosten von Österreich-Ungarn, das sogenannte Galizien. Und er kaufte dort ein Gut in Lipnica-Murowana, das ist nicht weit von Krakau. Das Familienglück währte dort nicht sehr lange, denn Antoni, wie auch eigentlich Maria Theresia, erkrankte an den Pocken. Das war damals eine tödliche Krankheit. Maria Theresia überlebte die Krankheit, Antoni leider nicht, und er verstarb 1885. Und so blieb Josefa, also die Mutter, allein mit den Kindern, von denen dann Julia die älteste zu Hause war, und noch zwei jüngere Schwestern. Die Buben waren in Österreich geblieben, in den Schulen. Maria Theresia war Hofdame in Salzburg. Und der Wojciech Wladimir ging dann schon ins Priesterseminar. Aber Julia verspürte in dieser Zeit auch schon den Ruf zum Ordensleben. Julia wollte eigentlich in einen Missionsorden eintreten, was aber nicht so sehr einfach war. Und diesen Moment in ihrem Leben beschrieb sie dann nach Jahren in ihren Erinnerungen wie folgt. Also ich zitiere jetzt aus ihren Erinnerungen, die sie selbst aufgeschrieben hat. Gott selbst wollte, dass ich in das Kloster der Ursulinen eintrete, denn ich wollte das nicht. Ich kannte die Ursulinen nur vom Erzählen, und das war der einzige Orden, zu dem ich Unbehagen fühlte. Nichts zog mich zu ihm hin. Ich habe das Leben der Mutter Barra gelesen, es zog mich zu den Missionarinnen, zu den Schwestern vom Heiligsten Herzen. Der Herr Bischof, als ihn meine Mutter fragte, was sie mit mir machen soll, riet ihr, dass sie mich nach Jaslowitz schicken soll, zu den Missionsschwestern von der unbefleckten Empfängnis. Da mein Vormund ein Cousin der Oberin des Krakauer Ursulinenklosters war, der Mutter Popiel, riet er meiner Mutter, dass ich dort Exerzitien machen sollte. Ich fuhr also für eine Woche dorthin. Am Ende der Exerzitien fragte mich mein Beichtvater, Pater Eberhard, ein Jesuit, ob ich nicht bei den Ursulinen bleiben möchte, worauf ich entschieden antwortete, dass ich das nicht möchte. Doch die Schwierigkeiten, die ich zu Hause mit der Durchführung meiner Pläne hatte, brachten mich dazu, dort einzutreten, wo ich es am einfachsten tun konnte. Und so trat ich bei den Ursulinen in Krakau ein, am 18. August 1886. Die Schachfigur kam nicht dahin, wohin sie wollte, sondern wohin Gott wollte. Nicht ich hatte gewählt, Gott hat es getan. Soweit die Erinnerungen von Mutter Ursula. 1887, dann begann sie das Noviziat bei den Ursulinen, also sie bekam das Ordenskleid und einen neuen Namen. Sie war jetzt nicht mehr die Julia, sondern sie war Schwester Maria Ursula. Nach 2 Jahren, 1889, dann legte sie die ewige Profess ab, und dann bekam sie einen Titel, so ein Prädikat, so als ein Geheimnis, nach dem man sein Ordensleben leben möchte. Und sie wählte sich von Jesus, also sie war Schwester Ursula von Jesus. Und später fügte sie dann noch hinzu, vom gekreuzigten Jesus. Schwester Ursula ergänzte ihre Ausbildung so, um als Lehrerin in der Schule arbeiten zu können, denn die Ursulinen führten ja eine Schule in Krakau. Aber ihre Ausbildung bei den englischen Fräulein hatte ihr diese Qualifikation nicht gegeben, und so musste sie die Ausbildung ergänzen. Man schickte sie auch nach Frankreich, nach Beaugency und Orléans. Das war schon 1896, 97. Dort bekam sie dann das Diplom einer Französischlehrerin. In dieser Zeit entwickelt Schwester Ursula noch eines ihrer zahlreichen Talente, nämlich das Malen, die Malerei. Sie fertigte Ornamente und Gemälde für die neu renovierte Klosterkapelle in Krakau an. Und das waren von den Gemälden oft Kopien namhafter Maler wie Velázquez oder auch Murillo. Einige Gemälde von diesen Großen befinden sich heute im Mutterhaus unserer Gemeinschaft in Pniewy in Polen. 1897 bekommt Schwester Ursula nach einer ursulinischen Tradition den Titel Mutter. Also sie ist ab diesem Moment dann schon Mutter Ursula. So war das damals üblich, heute machen wir das nicht mehr. Sie arbeitet als Lehrerin und Erzieherin in der Schule in Krakau und ist bei den Schülerinnen und auch natürlich bei den Schwestern sehr beliebt. Und so verwundert es nicht, dass sie 1904 vom Konvent, vom Krakauer Konvent, zu dessen Oberin gewählt wird. Als Oberin setzte sie konsequent den Grundsatz der heiligen Angela Merici des Ursulinenordens um, und zwar im Apostolat auf die Zeichen der Zeit zu achten und sie zu berücksichtigen. Das heißt, zu sehen, wie man in der gegenwärtigen Lage den Menschen am besten dienen kann. Und solch ein Zeichen der Zeit war damals in Krakau den ersten Studentinnen der Jagiellonen-Universität eine Wohnstadt zu geben, ein Wohnheim. Und dieses wurde dann eben 1905 beim Krakauer Kloster der Ursulinen errichtet. Das zweite Zeichen der Zeit war, die Ordenskonstitutionen der Krakauer Ursulinen an die Bedürfnisse des Apostolats anzupassen. Und zwar führten ja die Schwestern eine Schule, aber sie lebten in der päpstlichen Klausur und das passte nicht zusammen. Und Mutter Ursula wollte das verbessern. Und dazu fuhr sie 1907 nach Rom, um eine Erneuerung zu erwirken, was auch gelang. Auf der pa Audienz mit Papst Pius X. spricht sie dann über ein drittes Zeichen der Zeit, und zwar dachten die Ursulinen in Krakau an Missionsarbeit in Russland, denn in der Krakauer Schule gab es viele Schülerinnen von dort. Als sie zurückkam aus Rom im März 1907, findet sie eine Einladung von Pfarrer Konstanti Butkiewicz vor, dem Propst der Pfarrei der heiligen Katharina in Sankt Petersburg, der die Ursulinen einlud, die Leitung des Internats des von der Pfarrei geführten Mädchengymnasiums zu übernehmen. Und so verlässt Mutter Ursula mit zwei, drei Schwestern am 31. Juli 1907 Krakau und übernimmt in Petersburg die Leitung des Internats. Die kleine ursulinische Gemeinschaft in Petersburg war zunächst eine Filiale des Krakauer Klosters. Die Schwestern wirkten dort konspirativ, das heißt, sie waren ohne Ordenskleid, nur in normalen weltlichen Kleidern, denn in Russland waren katholische Orden verboten. Schon 1908 wurde dann die Gemeinschaft zu einem eigenständigen Kloster, ein autonomes Kloster mit Noviziat und Mutter Ursula war dessen Oberin. 1910 eröffnet Mutter Ursula in Finnland, das gehörte damals zu Russland, an der Finnischen Bucht, eine eigene Schule mit Internat, die auch nach ursulinischem Vorbild organisiert waren. Und diesen Ort, der für unsere Gemeinschaft jetzt, für die Ursulinen vom Herzen Jesu im Todeskampf oder in Agonie ein sehr wichtiger Ort ist, dieser Ort erhielt den Namen Merentehti, das ist Finnisch und bedeutet auf Deutsch Maria Meeresstern. Die Schwesterngemeinschaft wuchs. Es kamen, traten schrittweise also junge Frauen in die Gemeinschaft ein. Die rekrutierten sich meist aus dem Kreis der Lehrer oder Schülerinnen der Petersburger Schule. Aber 1911 kam es immer häufiger zu Verfolgungen und Verdächtigungen durch die russischen Behörden. Denn ich sagte ja, die Schwestern lebten dort konspirativ. Man versuchte, die wahre Identität von Mutter Ursula herauszufinden und zu beweisen, dass sie eine Ordensgemeinschaft sind. Aber die Schikanen der russischen Behörden richteten sich auch persönlich gegen Mutter Ursula, denn sie war die Verwandte von Kardinal Mieczysław Ledochowski, der damals zwar nicht mehr lebte, aber er war zu seiner Zeit der Präfekt der Glaubenskongregation in Rom gewesen, also eine sehr einflussreiche Persönlichkeit. Und man hatte dann auch Angst, was Mutter Ursula betraf. Und sie war die Schwester mit hohen Funktionen, Jesuit, der Wladimir Ledochowski, Wojciech Ledochowski. Es war also eine sehr schwere Zeit, in der Mutter Ursula aber sehr viel Unterstützung von ihrer Schwester, von Maria Theresia, erhielt, die damals schon Generaloberin der Sodalität des heiligen Petrusklavers war und auch von ihrem Bruder Wojciech erfährt. Und die drei unterstützten sich sehr, sehr intensiv. In Russland und Finnland kam Mutter Ursula ein weiteres Talent zugute, welches Gott ihr geschenkt hatte, und zwar das für Sprachen. Sie nutzte es, um besser wirken zu können, mit den Menschen Kontakt aufnehmen zu können. Also ihr Motto war verstehen und verstanden werden. Darum lernte sie Fremdsprachen. Also sie lernte Russisch, um das Staatsexamen als Französischlehrerin machen zu können, und auch Finnisch, um in Finnland mit den Finnen sprechen zu können, die, obwohl sie Protestanten waren, gerne in die kleine Klosterkapelle in Medentehti kamen, denn dort spürten sie das offene, liebende Herz von Mutter Ursula. So, dann kam das Jahr 1914, in dem der Erste Weltkrieg ausbrach und Mutter Ursula als österreichische Staatsbürgerin Russland verlassen musste. Also sie wurde ausgewiesen. Und sie wählte als Exilland Schweden. Sie ging nach Stockholm, um möglichst nah bei ihrer Gemeinschaft zu sein, die in Petersburg ja geblieben war. Die Schwestern blieben ja in Petersburg. In Stockholm nahm sie dann Kontakt zum dortigen katholischen Milieu auf. 1915 beginnt eine Etappe. Hier kommt auch ein bisschen die Schweiz jetzt in den Mittelpunkt, und zwar nimmt mit Mutter Ursula Henryk Sienkiewicz, das ist ein polnischer Schriftsteller und Nobelpreisträger, vielleicht kennen Sie Quo Vadis als Buch oder als Film, er nimmt Kontakt mit Mutter Ursula auf und bittet sie um Teilnahme am Komitee für die Kriegsopfer in Polen, das er in WW in der Schweiz gegründet hatte. Und da auch der Papst zur Hilfe für die Kriegsopfer aufgerufen hatte, sieht es Mutter Ursula als ihre Pflicht an, zu diesem Werk beizutragen. Und im Namen des Komitees beginnt sie eine Serie von Vortragstourneen durch Skandinavien. Insgesamt werden das über 80 Vorträge sein, die sie in den Jahren 1915 bis 1920 hält, in den drei europäischen Hauptsprachen, also auf Englisch, Deutsch und Französisch, und dann aber auch auf Schwedisch, Norwegisch und Dänisch, um von den einfacheren Leuten auch verstanden zu werden. Sie sprach vor allem vor Diplomaten, vor Staatsmännern und auch vor gewöhnlichen Menschen über die polnische Geschichte, Kultur, Literatur und Kunst und versucht, sie für das Schicksal des Landes zu interessieren und Geld für das Komitee zu sammeln. Und hier kommt wieder eine sehr wichtige Eigenschaft von Mutter Ursula zum Ausdruck, die sogenannte Ökumene des Herzens. Das bedeutet, sie wollte Gott allen geben, ohne Unterschied und Rücksicht auf Bekenntnis, Religion, politischer Weltanschauung. Und auch in dem Komitee eben arbeiteten, waren ja nicht nur Katholiken, die zusammenarbeiteten, sondern da waren auch Protestanten, da waren Juden, da war sogar ein Moslem dabei, da waren Atheisten, Rechte, Linke. Und Mutter Ursula verstand es, alle für ein gutes Ziel, also das Ziel dieses Komitees zu vereinen. Und alle diese Leute erkannten das auch bei Mutter Ursula an, also dass sie das verstanden hatte. Sie konnte das, diese Leute trotz aller Unterschiede zu diesem guten Ziel eben zu bewegen, zusammenzuarbeiten. Für die Gemeinschaft der Schwestern, die nach und nach Russland auch verließen, bis 1917 waren dann alle schon bei Mutter Ursula in Schweden. Die schlossen sich ihr an. Für sie gründete Mutter Ursula eine Sprachschule in Djursholm bei Stockholm. Denn die Schwesterngemeinschaft musste ja eine Einnahmequelle haben und wollte dienen. Und das war das erste Werk in Skandinavien, diese Sprachschule. 1917-18 zog dann die Gemeinschaft nach Dänemark um, nach Aalborg. Dort hatten Kamilianerpater die Ursulinen gebeten, sich der vielen, vielen Waisenkinder polnischer Saisonarbeiter anzunehmen, die es in Aalborg und Umgebung gab. Und so entstand das Kinderheim St. Antonius. Als Einnahmequelle diente auch hier die Schule für Mädchen aus höheren Kreisen, die in Aalborg dann eine Hauswirtschafts- und Sprachschule war. Und dieses Modell wurde auch später praktiziert, schon in Polen, als die Gemeinschaft dann schon in Polen war. Und zwar war immer ein Werk, das diente als Einnahmequelle, das war eine Schule meistens, und damit wurde ein zweites karitatives finanziert, das war meistens Kinderheime. 1918, ein sehr wichtiges Jahr, erlangt Polen seine Unabhängigkeit wieder und Mutter Ursula und die Gemeinschaft wollten sich am Wiederaufbau des Landes beteiligen und sich dort niederlassen. Das bedeutete, sich dem ursulinischen Charisma entsprechend um arme Kinder und Jugendliche zu kümmern, von denen es sehr, sehr viele nach dem Krieg gab. 1920 spendete ihr der norwegische Konsul Stolt-Nielsen eine größere Geldsumme und davon erwarb Mutter Ursula ein Grundstück mit zwei Villen in Pniewe bei Posen, das ist 50 Kilometer westlich von Poznań. Und dieses wurde zum Mutterhaus, also zum ersten Haus der Gemeinschaft, die im Juni 1920 vom Heiligen Stuhl in eine neue Ordensgemeinschaft, einen neuen ursulinischen Zweig umgewandelt worden war, eben in die Gemeinschaft der Ursulinen vom Herzen Jesu im Todeskampf. So lautet ja der offizielle Name unserer Gemeinschaft. Im August 1920 kam die erste Gruppe von Schwestern und Waisenkindern, insgesamt waren das 40 Personen, von Aalborg aus Dänemark nach Polen. Und so war Mutter Ursula ungewollt zur Gründerin geworden. Eigentlich wollte sie nach Krakau zurück, was nicht gelungen war. Sie setzt die Tradition der heiligen Angela Merici fort, die ursulinische Spiritualität und das Charisma der Erziehungsarbeit als bevorzugtes Mittel zur Evangelisierung, mit dem Unterschied eben zu den Ursulinen in Krakau, dass die Gemeinschaft der Ursulinen vom Herzen Jesu im Todeskampf vor allem für die Bedürftigen und Armen tätig sein wollte. Zunächst gab es nur das Haus in Pniewe, aber schon ein Jahr später, im Herbst 1921, entstand die erste Filiale in der näheren Umgebung. Und in den folgenden Jahren kamen ständig neue hinzu. Bis 1939, also bis zum Sterbejahr von Mutter Ursula, waren das 44 Häuser in ganz Polen, in Italien und in Frankreich. Und überall waren das Werke, die der Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen gewidmet waren oder sind. Kindergärten, Horte, Schulen, Schülerinnenwohnheime, Kinderheime. Das war auch die Katechese und die Betreuung und Weiterbildung von Katechetinnen. In den entlegenen Dörfern in Ostpolen, das gehört heute zur Ukraine und zu Weißrussland, lebten die Schwestern meist zu zweit oder zu dritt, also es waren oft sehr kleine Gemeinschaften, in ärmsten Verhältnissen, so eben wie die Menschen dort. Sie lebten mit ihnen und für sie. Ähnlich auch in den armen Vierteln großer Städte, wie das war in Warschau oder auch in Rom. In den letzten 20 Jahren ihres Lebens, also von 1920 bis 1939, reiste Mutter Ursula sehr viel. Sie besuchte neue Gemeinschaften, prüfte auch neue Vorschläge für apostolische Tätigkeit, die an die grauen Ursulinen herangetreten wurden. Ja, und übrigens, warum sind das die grauen Ursulinen? Diesen Namen gab man uns aufgrund der Farbe des Habits. Unser Habit war grau und ist auch heute noch grau. Und das war damals zu Beginn also des Bestehens unserer Gemeinschaft ungewöhnlich. Meistens die Schwestern hatten gewöhnlich schwarze Habits. Mutter Ursula erhielt für ihr Engagement vom polnischen Staat hohe Auszeichnungen in Anerkennung ihrer Verdienste für die Erziehung der jungen Generation und für die Gesellschaft. Als Mutter Ursula am 29. Mai 1939 in Rom stirbt, sagte man, eine Heilige ist gestorben. Sie wurde am 1. Juni 1920 auf dem Friedhof in Rom Campo Verano beigesetzt. So viel zum Leben an sich von Mutter Ursula und vielleicht zur Spiritualität ein paar Worte, was ist ja sehr wichtig für eine Ordensperson. Und zwar beruht die Spiritualität von Mutter Ursula, sagen wir mal, auf vier Grundpfeilern. Das ist zuerst natürlich Jesus in Agonie oder im Todeskampf und das heiligste Herz Jesu. Liebe ist mit Opfer verbunden und Mutter Ursula verband ihr Leben und Wirken mit Christus, der am Kreuz für das Heil der Menschen gestorben ist. Das erkennt man an ihrem Leben und Wirken, auch an den Gemälden, von denen einige eben Jesus, das Herz Jesu oder auch den Jesus am Kreuz darstellen. Das sieht man an ihren Gebeten, an den Briefen an Maria Theresia und auch an die Schwestern, vor allem 1920, im Gründungsjahr unserer Gemeinschaft. Also wir haben dieses Jahr 100-jähriges Bestehen. Der zweite Pfeiler war oder ist, Gottes Willen zu erfüllen, und damit in Verbindung steht auch die Demut. Motto des Lebens von Mutter Ursula war: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Diese Worte sind auch in den Sarkophag in Pniewe eingemeißelt. Und diese Worte hat sie auch zum Motto unserer Gemeinschaft gemacht. Also die Bereitschaft Marias, den Willen Gottes zu erfüllen und zu dienen. Der dritte Pfeiler ist der geistliche Frohsinn, die Heiterkeit. Viele Fotos zeigen Mutter Ursula mit einem ruhigen, warmen Lächeln. Dieser Frohsinn hat seinen Ursprung eben im Erfüllen des Willen Gottes. Denn wer das tut, den Willen Gottes erfüllt, sich in Gottes Händen geborgen weiß, vor allem in schwierigen Situationen, der verspürt eine innere Ruhe, die nach außen strahlt, so wie wir das bei Mutter Ursula sehen. Und der vierte Pfeiler ist die Eucharistie. Und dazu sagte der inzwischen auch heilige Papst Johannes Paul II. In seiner Homilie während der Heiligsprechung von Mutter Ursula am 18. Mai 2003 folgende Worte. Ich zitiere jetzt: Die heilige Ursula Ledochowska schaute ihr ganzes Leben lang treu und mit Liebe in das Antlitz Christi. Besonders verbunden war sie mit dem am Kreuz sterbenden Christus. Diese Vereinigung erfüllte sie mit außergewöhnlichem Eifer im Verkündigen der guten Nachricht von der Liebe Gottes, mit Wort und Tat. Sie trug sie vor allem zu den Kindern und Jugendlichen, aber auch Menschen in Not, Armen, Vergessenen, Einsamen. Zu ihnen allen sprach sie in der Sprache der Liebe, die auf der Tat beruht. Mit der Nachricht von Gottes Liebe durchquerte sie Russland, die skandinavischen Länder, Polen, Frankreich und Italien. Sie war in ihrer Zeit eine Apostolin der Neuevangelisierung, die mit ihrem Leben und Wirken bewies, dass evangelische Liebe immer aktuell, schöpferisch und wirksam ist. Eingebung und Kraft schöpfte sie aus der Liebe zur Eucharistie. Sie schrieb in einer ihrer Meditationen: Ich soll den Nächsten lieben, wie Jesus mich liebt. Nehmt und esst meine Kräfte, denn ich stelle sie euch zur Verfügung. Nehmt und esst meine Fähigkeiten, meine Talente, mein Herz. Soll es mit seiner Liebe euer Leben erwärmen und erhellen. Nehmt und esst meine Zeit. Sie soll euch zur Verfügung stehen. Ich gehöre euch, wie Jesus mir gehört. Das ist das Ende des Zitats aus den Schriften von Mutter Ursula. Und zum Schluss fragt der Papst noch: Hört man in diesen Worten nicht das Echo der Hingabe, mit der Jesus sich beim Abendmahl den Jüngern aller Zeiten geopfert hat?
Jesus, du bist König, groß ist deine Herrlichkeit. Ewig sind deine Worte, die du uns gabst vor langer Zeit. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dir allein gebührt unser Lob. Du bist die Kraft, die uns trägt. Großer Gott, wir beten dich an, denn die Quelle aller Freude bist du. Und ich will dir gehören, ja, ich will dir gehören. Herr, die Quelle aller Freude bist du. Fülle mein Herz, komm und fülle mein Herz. Denn die Quelle aller Freude bist du, jeden Tag neu, jeden Tag neu. Herr, die Quelle aller Freude bist du. Jesus, gegenwärtig bist du für uns im Sakrament. Offen sind deine Hände für jeden, der dich Vater nennt. ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dir allein gebührt unser Lob. Du bist die Kraft, die uns trägt. Großer Gott, wir beten dich an, denn die Quelle aller Freude bist du. Und ich will dir gehören, ja, ich will dir gehören. Herr, die Quelle aller Freude bist du. Fülle mein Herz, komm und fülle mein Herz. Denn die Quelle aller Freude bist du. Jeden Tag neu, jeden Tag neu. Herr, die Quelle aller Freude bist du. Wahrheit und das Leben, dir allein gebührt unser Lob. Du bist die Kraft, oh, die uns trägt. Großer Gott, wir beten dich an, denn die Quelle aller Freude bist du. Und ich will dir gehören, ja, ich will dir gehören. Herr, die Quelle aller Freude bist du. Fülle mein Herz, komm und fülle mein Herz. Denn die Quelle aller Freude bist du. Jeden Tag neu, jeden Tag neu. Denn die Quelle aller Freude, ja, die Quelle aller Freude. Herr, die Quelle aller Freude bist du.
Wir sind zurück in der Sendung mit Schwester Kinga Schmidt aus Polen. Sie ist bei den Grauen Ursulinerinnen und sie hat uns ein schönes Porträt vor der Musikpause über die heilige Ursula Ledochowska ermöglicht. Schwester Kinga, ich würde noch gerne ein wenig auf die Kongregation eingehen. Wie groß ist die Kongregation weltweit?
Die Grauen Ursulinen, wir sind in 14 Ländern der Welt tätig, auf 5 Kontinenten. Und insgesamt sind wir ungefähr 780 Schwestern. Also in Europa gibt es uns in Polen natürlich, das ist das Ursprungsland, in Polen, in Italien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Ukraine, Weißrussland und in Russland. Und dann außerhalb Europas in Kanada, in Argentinien, Brasilien und Bolivien und in Afrika, in Tansania und in Asien, auf den Philippinen.
Sehr schön. Für welche Anliegen ruft man die heilige Ursula Ledochowska an?
Ja, eigentlich kann man sie in allen Anliegen anrufen, aber vor allem in solchen, die mit dem Erleben und Ertragen des grauen Alltags verbunden sind, mit den Sorgen, die einen bedrücken. Und mehr dazu könnte ich dann noch am Ende sagen.
Die Schwester Ursula Ledochowska wurde 2003 heilig gesprochen. Welche Wunder hat sie getan oder wie wirkt sie in der heutigen Zeit noch, die heilige Ursula?
Ja, die Wunder, die zur Seligsprechung stattfanden, das war gleich nach dem Zweiten Weltkrieg 1946. Das waren wundersame Heilungen. Beide fanden in Polen statt. Zur Heiligsprechung war das dritte Wunder auch eine wundersame Heilung oder eigentlich war es eine Errettung vor dem Tod. Das war ein 14-jähriger Junge, der einen Stromschlag erlitten hatte beim Rasenmähen und er wurde durch die Fürsprache der damals noch seligen Ursula vom Tod gerettet. Aber es sind auch viele kleine, weniger spektakuläre Wunder, die die Leute im Alltag erleben und die sie uns auch oft mitteilen.
Gibt es Novenen, spezielle Gebete zur heiligen Ursula?
Ja, es gibt ein Novenengebet zur heiligen Ursula. Das ist eigentlich durch die Fürsprache der heiligen Ursula zum heiligsten Herz Jesu ein Gebet. Dieses kann man finden im Internet auf unseren beiden Seiten, auf der Seite des Sanktuariums der heiligen Ursula in Pniewe oder auch auf der Seite unserer Kongregation.
Wie heißt die Internetseite?
Es würde jetzt schwerfallen, das durchzusagen, aber wenn Sie in Google eingeben, Ursulinen oder Heilige Ursula Polen, dann finden Sie das schon. Das ist dann ziemlich weit oben, wird das dann aufgezählt.
Wenn man an das Grab, an die Ruhestätte von der heiligen Ursula Ledochowska pilgern möchte, was findet man dort vor?
Ja, ein Sanktuarium, das ist der Aufbewahrungsort für einen Reliquienschrein. Und so ist das auch hier, dass, ja, ich hatte gesagt, die Mutter Ursula ist in Rom gestorben und wurde dort beigesetzt. Aber 1989 wurden ihre Reliquien von Rom in das Mutterhaus in Pniewe überführt. Also man findet dort jetzt in einer kleinen Nebenkapelle der Kapelle des Mutterhauses einen Sarkophag. Der ist aus Sandstein, also nicht aus Glas. Eigentlich ist das der Sarg, denn Mutter Ursula, der Körper von Mutter Ursula ist im Ganzen erhalten. Und daher ist das eine ziemlich große, ein großer Schrein, den Sie dort aufsuchen können und wo Mutter Ursula immer auf alle wartet, gerne und gerne ihre Gebete anhört und weiterleitet an Gott.
Gibt es auch eine Infrastruktur? Kann man zum Beispiel bei euch übernachten?
Ja, das kann man. Es gibt ein Pilgerhaus, wo man natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber wir hoffen, dass das bald vorbeigeht. Dort gibt es ein ziemlich großes Pilgerhaus. Dort kann man vorher anrufen, sich anmelden und dann kommen und die Kapelle nutzen. Dort gibt es auch ein Museum, das wird jetzt neu gestaltet, über das Leben und Wirken der heiligen Ursula und unserer Gemeinschaft. Und überhaupt ist es ein sehr schöner Ort mit einem Park. Also es gibt dort, man kann sich dort sehr gut körperlich und auch vor allem geistlich erholen.
Sehr schön, danke vielmals, Schwester Kinga. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, das möchte ich sehr gerne. Und zwar war die Mutter Ursula unermüdlich, den Schwestern und den Menschen mitzuteilen, dass das Erreichen der Heiligkeit Ziel unseres Lebens ist. Und dazu muss man nicht unbedingt, um heilig zu werden, muss man nicht unbedingt Blut vergießen, obwohl das heutzutage leider ja sehr oft passiert, dass Christen sterben müssen. Aber man kann heilig werden auch im grauen Alltag. Wie geht das? Und das hat Mutter Ursula sehr oft wiederholt, indem man das Gewöhnliche, also die gewöhnlichen alltäglichen Pflichten, mit außergewöhnlicher Liebe und mit Eifer tut. Mutter Ursula sagte einmal über Heilige, ohne zu wissen, dass sie selbst einmal heilig gesprochen wird: Der Heilige ist ein Freund, ein Tröster, ein liebender Bruder. Er spürt unsere Sorgen, Probleme, er betet für uns, er möchte unser Wohl und unser Glück. Und ich wünsche den Hörern allen, dass sie die heilige Ursula als solch eine Freundin, als eine Begleiterin durch die Freuden und Leiden des Lebens entdecken und sie liebgewinnen und erfahren, dass sie eben wie ein Freund ist, immer da ist, immer bereit ist zu helfen.
Herzlichen Dank, Schwester Kinga. Ich wünsche Ihnen und einfach der ganzen Kongregation der grauen Ursulinerinnen alles Gute, reicher Gottessegen und natürlich auch zum 100-jährigen Jubiläum von 2020 einfach gutes Wirken und möget ihr mit eurer Mission viele Herzen berühren und viele Leute auch wieder zum Glauben zurückführen. Herzlichen Dank, Schwester Kinga.
Dankeschön, herzlichen Dank.
So verabschiede ich mich, die Andrea Marti, von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich hoffe, dass Sie einen erbauenden Moment jetzt mit Schwester Kinga erleben durften und ich wünsche Ihnen einfach gute Gesundheit, bleiben Sie gesund, auf Wiederhören.